Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zur radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Ich sage erstmal hallo, Herr Kehrer.
Hallo, Herr Hucke.
Und wir haben heute wieder einen Gast eingeladen, einen Kameramann und Cutter, also jemand, der auch Bilder schneidet, montiert, nämlich Markus Hering. Und dem sagen wir auch erstmal hallo.
Ja, hallo, grüßt euch.
Ja, das ist quasi Folge 16 von unter 3 der radiofreie Medienwerkstatt. Und diesmal geht es um das Thema keine Story ohne Bild. Denn so ist es ja mittlerweile im Journalismus, wenn man eine gute Story gut erzählen möchte, man braucht immer ein Bild, mindestens ein Aufmacherbild für einen Artikel, oder wenn man Fernsehjournalismus, Bildjournalismus macht, braucht man auf jeden Fall auch starke, bewegte Bilder, die du lieferst, schon seit vielen, vielen Jahren, nicht? Also wie lange machst du das schon, Markus?
Also ich glaube, habt ihr ja im Vorgespräch schon gefragt, also ich glaube, es sind jetzt 25 Jahre, irgendwo muss noch mein Arbeitsvertrag liegen, irgendwo in irgendeinem Stapel liegt der. Und ja, 25 Jahre schon in der Branche. Also schon echt ungewöhnlich.
Und die ganze Zeit als Kamera und Cutter, also immer hinter der Kamera
quasi. Eigentlich immer hinter der Kamera. Also man kann auch ganz, ganz früher zurückgehen, wenn man das wollt. Also da Zimmermann gelernt.
Ach krass, also, okay, da hast du umgeschult.
Was ganz anderes, genau. Und hab eigentlich immer fotografiert. Und hab dann die Lehre zu Ende gemacht und Zivildienst. Und dann habe ich überlegt, das muss noch mehr kommen, ne? Und habe dann noch eine Ausbildung gemacht und dann nochmal eine Ausbildung und bin dann Mediengestalter für Bild und Ton geworden. Und
aber hast du da schon mal so Berührungspunkte?
Also, nee, gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie die Medienwelt funktioniert.
Du warst gelernter Tischler und hast gesagt, ich bewerbe mich jetzt, Zimmermann und bewirbst dich jetzt als Mediengestalter Bild und Ton.
Genau. Also das war noch keine Zeit von Internet, du konntest ja nicht so richtig, du hattest vom Arbeitsamt irgendwie ein Merkblatt, irgendwie, da steht drauf, ne?
Die haben dir das vorgeschlagen,
ne? Genau.
Und, wirklich?
Ja. Und aber wie es tatsächlich läuft, wie Fernsehen strukturiert ist, wie die Produktionsfirmen oder wie das Personal da arbeitet, gerade jetzt Bild, Ton, das war mir gar nicht klar. Ne? Und das ist dann aber mit der Zeit gekommen und am Ende quasi die Ausbildung gemacht in Sachsen-Anhalt und bin dann nach Suhl gekommen zu Clipfilm. Und da bin ich jetzt 25 Jahre.
Im Grunde hast du jetzt schon ganz viel erzählt. Wir können jetzt schon ganz viele Fragen durchstreichen, was aber gut ist. Also das, wir können ja ein bisschen mal in die Zeit eintauchen. Also wir reden hier von den 90er Jahren. Wir reden davon, dass du Anfang 20 warst. Wir reden davon, dass es so zufällig sich eingeschlichen hat über die Fotografie. Das wäre nämlich eine der Fragen gewesen. Und dann gab es diesen Punkt, dass du das eben dann gelernt hast. Vielleicht sind wir jetzt mal gedanklich in der Ausbildung drin. Was lernt man da alles? Also ein paar Sachen können wir uns auch denken, Herr Kehrer und ich. Also technische Grundvoraussetzungen nehme ich an. Aber wahrscheinlich auch ganz konkrete Übungen schon. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie dann so eine Ausbildung abläuft.
Kannst du dich überhaupt noch erinnern?
Also die Ausbildung, man braucht klassisch einen Betrieb, ne? Ja. wenn man das dual macht als klassischen Ausbildungsbetrieb. Und das war damals ein Regionalfernsehen im weitesten Sinne. Und da konnte man sich austoben. Ne? Da hat man gleich in der achten Woche eine Kamera in die Hand gedrückt und geh mal auf das Stadtfest und mach mal da ein paar Bilder.
Aber war das auch wirklich so, das Stadtfest war einer der ersten Beiträge dann
so
in dem Fall?
Das ist halt so damals gewesen.
In Magdeburg oder wo warst du? Das Sachsen-Anhalt gesagt?
Also in Sangerhausen war das.
Sangerhausen war das, okay.
Und aber dann, welcher Sender ist das denn? Auch MDR oder?
Nein, das war so ein Regionalsender, so ein Stadtfernsehen. So ein,
ach krass, okay.
Sangerhausen TV wahrscheinlich.
Genau.
Und gibt's das noch?
Nee. Das ist alles schon, das ist zu lange her.
Ja.
Und da konnte man sich austoben. Ne? Dann hat man gedreht. Irgendwie selbst hat ja keinen gezeigt, also es gab jemanden, der das ein bisschen gezeigt hat. Und aber am Ende war es halt, du hast gemacht und hast dabei irgendwie gelernt. Ne? So, und genauso im Schnitt. Und am Ende musste da eine halbe Stunde jeden Tag gefüllt werden. Das heißt, von jedem Fest kleine Beiträge, Moderation, also eine halbe Stunde, wie Thüringen Journal quasi, ne? Mhm. Aber das jeden Tag.
So. Okay. Aber ging dir das gut von der Hand? Also, wenn du vorher was ganz anderes gemacht hast und eigentlich jetzt nicht so Berührungspunkte mit Film und Fernsehen hattest, hast du da so natürlich, braucht man dafür Talent, sage ich mal, oder ist das einfach alles Handwerk?
Ich finde schon, dass man vieles lernen kann. Es gibt viele Skills. Es gibt ja heutzutage auch YouTube, wo du alles dir technisch ergoogeln kannst, wie mache ich eine Blende, welche Übergänge, wie funktionieren die Kameras?
Die berühmten Tutorials, genau. Ja, die es gibt. Hm.
Und aber ich finde halt so, das Entscheidende ist halt wirklich auch noch so das Auge, ne? so ein gewisses oder eine Idee von einem Bild, wie muss ein Bild gestaltet sein. Mhm. Ne? Und ich glaube, das gibt so viele Grundsätze, ne? So goldener Schnitt und so weiter, ne? aber auch viel von innen heraus, Intuition, ne? So wie stelle ich mir ein Bild vor.
Also sagen wir mal so 80% Handwerk, 20% Talent. Auge, 20% Auge.
70-30 vielleicht.
70-30, okay. Denk ich. Naja, weil ich muss das auch fragen, weil ich kenne ja deine Beiträge zumindest von unserer gemeinsamen Vietnamreise. Du warst ja für den MDR als Kamera mit in Vietnam, als Bodo Ramelow 2023 da war. Da war ich als für online mit da. Und du hast mit Sina Reda, die damals noch Moderatorin und Reporterin für den MDR war, hast du die Fernsehbeiträge gemacht.
Genau.
Und ich habe die natürlich auch alle gesehen und fand das total spannend, dass da plötzlich Bilder drin waren, die man sonst so im MDR-Fernsehen selten sieht. Zumindest wenn man das Thüringen-Journal sich anschaut. Das sind halt viele Beiträge so nach Schema F, also weil es halt so Tagesjournalismus ist, Terminjournalismus. Da habe ich mich gefragt, sozusagen, als ich dann die Bilder gesehen habe, du hast ja wirklich so ein bisschen dieses Land da in diese Beiträge, die Sina dann gemacht hat im Endeffekt. Oder sie hat sie geschrieben, du hast sie bildlich umgesetzt. Du hast halt wirklich dieses Land porträtiert. So. Und das fand ich halt so stark. Ist das dann quasi das Auge, was man, also ich habe dich da auch erlebt, wie du dann gearbeitet hast. Du bist ja manchmal einfach losgegangen, hast dich von der Gruppe so ein bisschen abgesetzt, um einfach die Kamera irgendwo drauf zu halten. Wo ich dachte, was filmt der denn da, was will der denn damit? Und am Ende hat man es dann halt im Beitrag gesehen und dachte, das ist so ein Detail, so ein Blick fürs Detail, der halt in normalen Nachrichten, Nachrichtenformaten im Fernsehen eigentlich selten zu sehen ist.
Lag vielleicht auch ein bisschen mit an der Exotik, ne? Dass es halt da so ein bisschen anders wirkte. Ne? Und man guckt natürlich immer, dass man irgendwie das besondere Bild oder dass man auch jetzt wie bei der Delegationsreise in Vietnam, dass man das halt natürlich auch einflechtet, ne? Das in dem Beitrag, das Exotische hin mit zu dem Nüchternen, dem Besuch vom MB, ne? In Vietnam, dass man das so ein bisschen versucht zu verbinden. Ne? So das
aber war das dein eigener Anspruch oder hat Sina gesagt, hier, ich bräuchte solche Bilder oder hat er
in der Nee, das ist der eigene Anspruch. Das ist dann schon, okay. Schon die eigenen Ideen, die man da versucht mit einzubringen. Ne? Mhm. Es gibt ja das Inhaltliche, ne, was Sina gesagt hat, so dass das wollen wir erzählen, das ist die grobe Geschichte. Und dann überlegt man sich, welche Bilder kann man da sammeln. Ne? Gibt dann zwar so die ganz normalen Bilder, ne? Der Ministerpräsident geht irgendwo rein, ne, in irgendein Gebäude und schüttelt Hände. Und dann versucht man halt aber trotzdem noch irgendwie so, dass das ein oder andere Bild nochmal ein bisschen besonders wirken zu lassen. Ne? Wenn man da wo man in diesen riesen Saal waren, ne? So, das war, auf der einen Seite saßen 20 Leute Vietnam, 20 Leute Thüringen gegenüber, ne? So von 4 Meter getrennt in den Riesensaal. Und das war ein cooles Bild, ne? Dass dann versucht, diesen Riesenraum, diesen Marmorraum da einzubangen und dann diese kleinen Menschen da.
Ich glaube, Ho Chi Minh stand da noch als Goldstatue
genau.
In der Mitte.
Ja, ja. Und ja. Da so diese, das versucht man immer so zu gucken, wie kriege ich das eingefangen, diese Szenerie jetzt hier. Ne? Nicht einfach nur durch irgendwie schnell da ein Bild und dort ein Bild, sondern erstmal gucken, okay, das ist ja, der Raum ist so genial und dann diese kleinen Leutchen da. Und man versucht halt immer irgendwie so ein bisschen auch neben dem, was quasi nachrichtlich erzählt wird, immer noch so ein besonderes Bild zu finden, dass es aber auch mit in die Geschichte reinkommt.
Aber wenn wir dir so zuhören, das ist ja vielleicht genau das, um den Bogen wieder zur Ausbildung zu spannen, so ein Lernprozess, dass man das irgendwann hat, ne? Diese Gabe zu sehen, also dass ich... Wir hören dir zu und kriegen mit, wenn du jetzt Räume betrittst und auch weißt, vor allem hast du einen Auftrag, eben hast du ja auch radiofrei den Raum hier betreten, ja, Studio A, aber heute drehst du ja nicht, ne? Aber da kann ich mir vorstellen, dass du jetzt nicht guckst, okay, ist das hier geeignet vom Licht und so weiter, aber wenn du einen Auftrag hast, hast du inzwischen da so eine Routine entwickelt, dass du weißt, das ist ein starkes Bild, das kann man machen, das muss ich vor allen Dingen jetzt machen oder so. Also das gibt's dann schon bei dir.
Ja, ja, ganz klar. Also das, wenn man unterwegs ist, sieht man sofort, okay, das Detail brauche ich auch, wenn man vorher eine Besichtigung macht, scannt man sofort den Raum und sagt, okay, hier, da sind die Fenster, da ist ein Oberlicht, da muss ich aufpassen, wegen Licht von oben, ne, dunkle Augen. Das macht man dann schon. Ne? Mhm. Und aber das ist auch alles immer ein Lernprozess, ne? Also da von dem Regionalfernsehen hin zu dem, was wir jetzt machen. Ne? Wir haben jetzt vor kurzem eine Kinoproduktion gemacht. Das ist, war halt auch ein langer Weg und das ist halt immer wieder neue Erfahrungen sammeln, ne? Auch mal Bilder versauen gehört auch dazu, ne?
Dass man passiert am Ende, das oft? Also, dass man mal unscharf ist oder so?
Das nicht, aber so, dass man sagt, okay, das hätte ich noch ein bisschen anders drehen können, das hätte ich noch anders auflösen können oder hättest du mal noch das Bild von einer anderen Perspektive gedreht, sähe bestimmt cooler aus. Aber oft ist es halt im täglichen Geschäft dann halt doch mal auch der Zeitdruck, wo man dann schnell effektiv das Bild machen muss, ne, weil einfach der Zeitdruck da ist. Und dann sagt man sich doch, wärst du nochmal zur anderen Seite gegangen und hättest es von da nochmal probiert, ne? Und hättest da vielleicht auch nochmal so ein.
Ich kann mir vorstellen, du sitzt dann im Schnitt, willst den Beitrag fertig machen und da fällt dir dann auf, Scheiße, das Bild hätte besser sein können, und, oder? Ist das so? Oder
manchmal,
dann wirklich erst nach der Produktion, wenn du das Endprodukt dann vielleicht dir nochmal anschaust?
Nee, eigentlich ist es eher so abends beim Einschlafen. So, dass man sagt, ach, hättest du nochmal. Oder hättest du nochmal die Einstellung in der Kamera ein bisschen verändert oder hättest du dann nochmal dies und das gemacht? Aber dann ist es meistens vergebene Mühe, weil es ist schon vorbei.
Wir gehen jetzt schon sehr viel in die Dreharbeit selbst rein. Da wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Gehen wir nochmal kurz zurück zu deinem Werdegang. Sozusagen, du hast diese Ausbildung gemacht und bist dann direkt zu Clipfilm in Suhl gegangen. Also bist dann nach Thüringen gezogen dafür.
Genau, ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann noch ein bisschen gearbeitet im Regionalfernsehenbereich. Und durch Zufall Clip angeschrieben in Suhl, mittelgroße Produktionsfirma in Thüringen.
Bestand. Kanntest du die vorher schon?
Nee, gar nicht.
Wie bist du darauf gekommen, dich da zu bewerben?
Ich hatte damals eine Band gespielt, glaube ich, und da hat er gesagt, Mensch, bewirb dich doch da mal. Und und war beworben und konnte anfangen und war dann Assistent erstmal, geht man erst ein halbes Jahr als Assistent, ne? Mhm. Und dann bin ich Cutter geworden. Und dann nach und nach an die Kamera. War auch mit viel Glück dabei, aber.
Also, das ist ja interessant nochmal, weil wir haben dich ja auch mit als Cutter vorgestellt. Das war sozusagen der Weg dahin. Also, erstmal das Schneiden und dann irgendwann darf man dann auch an die Kamera ran. So war das damals.
Gut, das ist mal so der Unterschied vom Regionalfernsehen. Da muss man einfach, da macht man alles. Hm. Ne? Und da ist es halt qualitativ jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, die halbe Stunde wird gefüllt. Ne? Ich sag mal, im professionellen Fernsehen ist schon was anderes. Da fängt man ganz unten an, also so war es damals vor 25 Jahren. Ne? Man ist Assistent, der Mann mit dem Ton oder die Frau mit der Tonangel und Stativ tragen, Auto fahren und die Wünsche des Kameramanns erfüllen. Ne? Und Cutter war ich dann auch. Also es war zwar auch ein Unterschied zum Regionalfernsehen, weil dann hat man auf kleinen Rechnern geschnitten und dann die großen Avid-Systeme, sage ich mal. Und damals war ja auch noch Bandmaschinen, ne?
Also du kannst auch wirklich noch mit dem Band, kannst du da noch schneiden. Also es geht, weil wir gerade auch von der Zeit reden, vom Analogen zum Digitalen.
Ne? Die Zeit war dann schon vorbei. Also das gab es ja noch Bandmaschinen, wo man quasi die Kassetten reingelegt hat, aber geschnitten hat man schon digital. Genau, und dann war ein glücklicher Zufall einfach, dass ich an die Kamera gekommen bin. Das ein Kameramann hat aufgehört in der Firma und hat sich zum Redakteur weiterentwickelt und hat gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und ich habe dann seine Beiträge gefilmt und er ist quasi vom Kameramann zum Redakteur. Und das war halt so ein glücklicher Zufall. So derzeit damals war das sehr, sehr schwierig, Kameramann zu werden im Fernsehbereich.
Okay, kann man sagen, das ist so eine Treppe quasi, Cutter, Kameramann, Redakteur? Nein, oder?
Nee.
Das ist doch eigentlich alles, also so wie ich das zumindest immer höre von Fernsehkollegen, ist das eher eigentlich so auf einer Ebene, oder?
Hm. Ist vielleicht in so einer Produktionsfirma noch ein bisschen anders als wie die Hierarchien im Sender jetzt. Mhm. Aber ich sag mal, am Ende muss in der Produktionsfirma ein Beitrag rauskommen, ne, der bezahlt wird. Und wer den dann macht und wie der entsteht, das ist ja dann der Firma überlassen. Und wenn man intern entscheidet, okay, ich habe Lust, Redaktion zu machen und träume das zu, dann mache ich so einen Beitrag.
Aber das war für dich die eine
Thema? Nee, gar nicht. Und der Umstand war halt glücklich für mich. Er hat gesagt, du machst jetzt Kamera und hat mir das auch zugetraut. Das war ja mein großer Wunsch, dann irgendwie, ne, vom Assistenten, das wollte ich ja nicht machen, das war aber der Einstieg, weil die Stelle frei war und auch die des Cutters. Aber das Ziel war schon der Kameramann. Und damals war das wirklich so, du musstest Jahre als Assistent mitgehen, bevor du mal das Glück hattest, an die Kamera zu kommen. Das waren halt ganz andere Zeiten.
Das ist so ein großer Sprung, ja, krass.
Bevor wir gleich die erste Musik hören, vielleicht nochmal so ganz profane Fragen, weil damals, wir reden so um die Jahrtausendwende rum, also einmal, wie schwer war damals so eine Kamera? Ich glaube, heute ist ja alles ein bisschen leichter geworden. Also wie war das? Also das ist ja auch eine körperliche Anstrengung, also für Kameraleute.
Klar gibt es heute die kleinen Fotoapparate, ne, mit denen man durchaus filmen kann, aber ich sag mal so, die größeren EB-Kameras, so nennt man das ja, diese Schulterkameras, die sind schon ein bisschen leichter geworden, aber jetzt nicht wesentlich leichter. Also schon ein bisschen, aber man kann es halt auch heute mit dem Fotoapparat drehen. Aber die Schulterkameras hat man jetzt im Fernsehbereich ja trotzdem, weil man einfach schnell ist, flexibel ist. Und ja, aber trotzdem ein bisschen leichter sind sie schon geworden.
Okay, aber so bei Filmproduktion, du arbeitest wirklich mit der Schulterkamera immer oder hast du verschiedene Kameras dann im Einsatz? Wie würdest du mit dem Handy was drehen und das in eine Filmproduktion mit einfließen lassen oder ist das ein No-Go für dich?
Also wenn es den Zweck erfüllt und man schnell irgendwie ein Bild machen muss und hat nichts bei der Darm oder man macht es als Effekt, dann würde das wahrscheinlich auch gehen. Aber sonst haben wir halt wirklich die klassischen Schulterkameras und die kleineren Fotoapparate, die natürlich heute auch sehr, sehr gut sind. Einen guten Sensor haben, einen guten Chip haben und da wirklich klasse Fotos machen und Bilder.
Aber trotzdem, ich muss mal fragen, weil ich aus dem Online-Kontext kenne ich das natürlich irgendwie, dass man irgendwie alles immer mitbringen muss. Am besten ein Video, ein Ton, Fotos und am Ende noch einen Text schreiben und so. Da ist ja sozusagen das Smartphone ist für mich unersetzlich als Arbeitsmittel. Und es macht eigentlich auch ganz gute Bilder. Also gerade für so Insta-Zwecke und sowas ist das ja mittlerweile, würde nie jemand auf die Idee kommen, glaube ich, mit einer Schulterkamera einen Insta-Beitrag zu filmen. So, also gibt es solche Momente, wo du dann wirklich direkt nochmal überlegst, okay, ist die Schulterkamera da wirklich das Mittel der Wahl?
Als Kameramann schon, weil du natürlich viel mehr Möglichkeiten hast zu gestalten, als wie mit einem Telefon, ne? Und das Wichtigste ist auch nach wie vor immer der Inhalt, ne? Und am Ende ist ja wirklich egal, mit was man das dreht. So hat mein alter Kameramann gesagt, so Inhalt geht vor Bild. Und am Ende ist es egal, ob man es mit einem Telefon macht oder einer großen Schulterkamera. Ich persönlich mag die Kameras, habe halt einfach viel mehr schnell die Einstellung, die ich brauche, um ein gutes Bild zu gestalten. Und ich sag mal jetzt die neuen Telefone, das ist ja schon krass. Ne? Das sendetauglich kannst du da einen Beitrag machen. Mhm. Aber ich persönlich mag dann schon halt die kompakten ja, Kameras auf der Schulter.
Und du kannst es ja auch besser einschätzen, wenn du das seit jetzt fast 30 Jahren machst, ne, dann ist es ja wahrscheinlich auch einmal so drin. Wir sind jetzt gedanklich, werden gleich weiterreden. Das war jetzt die Jahrtausendwende. Wir werden jetzt mal eine kurze musikalische Pause machen. Und du hast Musik dir ausgesucht. Wir haben extra nicht wissen wollen, was du dir aussuchst. Wir lassen uns jetzt überraschen, was jetzt kommen soll.
Ja, genau. Und zwar als ersten Musikwunsch hätte ich gern von Bruce Springsteen vom Album Nebraska, Atlantic City.
Das passt ja ganz gut, weil genau um dieses Album geht es jetzt in einem aktuellen Kinofilm, den man sich auch in Erfurt anschauen kann.
Genau.
Und wir hören sehr gern natürlich Atlantic City.
Well, they blew up the chicken man and
Musik vom Boss, mehr als 40 Jahre alt, Atlantic City vom rein akustischen Album Nebraska 1982 erschienen und ihr hört weiterhin unter drei die radiofreie Medienwerkstatt. Und unser Gast Markus Hering, Kameramann, aber auch Cutter, hat sich diesen Song gewünscht, ist offenkundig Bruce Springsteen-Fan, hat ihn auch vor 30 Jahren, hast du ihn gesehen, hast du das
circa,
eben gesagt.
Circa, also es müssten 30 Jahre gewesen sein in Leipzig und es war ein grandioses Konzert. 4 Stunden lang irgendwie und einfach toller Typ, gute Musik. Gerade das Nebraska-Album ist irgendwie so eins der besten, die ich kenne und auch eins seiner besten. Und das ist einfach, höre ich total gerne. Sehr melancholisch, aber richtig schön.
Bevor wir ernsthaft gleich weiterreden, aber eigentlich wäre das doch mal so das Ideale, das wird nicht so einfach passieren. Es gibt ja auch Konzertfilme. Ein Konzertfilm mit Bruce Springsteen, das wäre sozusagen das Ideale, wo du beides zusammenbringen könntest, das Fan sein und einen guten Konzertfilm noch zu drehen.
Nur wenn man ihn begleitet. Also jetzt so ein reines Konzert ist
das
relativ langweilig.
Also wenn man das stimmt.
Wenn man ihn begleitet mit der Kamera, ist was ganz anderes als wie.
Wäre das so dein Traum so mal, weil du ja erst gesagt hast, auch ihr habt letztens erst einen Kinofilm auch mal gemacht, in so einem großen Format dann sozusagen so jemand begleiten zu können mit der Kamera?
Na klar, sowas ist immer so ein Wunsch, so, ne? dass man sowas was Großes schafft und auch mit jemand Berühmten vielleicht auch, ne? Das ist schon auch mal irgendwie. Mhm. Aber am Ende ist es egal, ob das jetzt der Bauer von nebenan ist oder Bruce Springsteen, die Geschichte ist halt
aber,
wichtig.
Aber gab es so in deinen 25 Jahren, die du das jetzt machst, so einen Film, wo du sagst, so, der war richtig gut, da bist du bis heute stolz drauf?
Da sind viele, viele kleine Schnipsel, ne? Die schön waren, auch so nette Menschen, die man getroffen hat, ne? So, dass, wenn man ja immer so auch in das Leben der Menschen schaut. Und es sind viele, viele schöne Geschichten. Spannend war jetzt vor kurzem, also kann ich glaube ich nur zum Teil erzählen, aber über Egon Krenz haben wir einen Kinofilm gedreht mit einer Berliner Firma zusammen, waren bei ihm zu Hause, haben wir quasi.
Also ein Dokumentarfilm,
genau,
der im Kino laufen wird,
genau,
dann.
Genau, ne? Genau. Und das war sehr spannend, auch so die Machart des Regisseurs mal so zu sehen, wie er an den Film rangeht. Ja, das war sehr interessant. Was skurril ist, was immer hängen bleibt, ist, muss ich kurz erzählen, das Meeresaquarium Zellamedes, sagt ein
bestimmt was. Ja, klar.
Und da haben wir vor vielen Jahren auch den Umzug der Haie gedreht. Also die hatten ein Haibecken und dann haben die das neue 1-Million-Liter Becken gebaut. Und das heißt, die Haie mussten umziehen. Und das haben wir halt natürlich filmisch begleitet. Und die haben das Wasser runtergelassen und haben in das Wasser Betäubungsmittel reingemacht. Und irgendwann war das Wasser knietief und die Haie lagen auf dem Boden. Und dann haben sie in so eine Trage rein und haben die quasi aus einer Luke oben raus durchs Aquarium getragen. Ne? Und mit der Kamera immer hinterher, oben wackelte aus dieser Trage so diese Rückenflosse immer. Und dann sind die schnell den Weg gelaufen zum neuen Becken und dann wollten die den Hai oben rein heben und dabei stürzten rechts zwei Mann, das heißt, die fielen alle um, der Hai fiel raus und der Hai hat um sich geschlagen und alle, waren ja viele Fotografen da, irgendwie, weil es ja schon spektakulär war, eine Hai-Umsetzung und alle sind zurückgerannt und ich habe zum Glück die Kamera nicht ausgemacht. Ne? Oft ist es ja instinktiv, dass man die Kamera ausmacht, aber ich habe es laufen lassen, habe alles gedreht, bin zurückgerannt, weil man hat diesen Hai gesehen, der gewirbelt hat, ne? Es war ein 3 Meter Tigerhai. Und alle sind zurück und dann habe ich mich wieder langsam angenähert und dann haben sie es irgendwie wieder hinbekommen. Und dann habe ich aber dann mal im Schnitt mir die Zeitlupe angeguckt, ne? Wie so die Zähne so ganz nah bei dem einen Typen vorbei sind, so der gestürzt ist. Ne? Der Hai hat sich hin und her gewunden.
Ja.
Und aber irgendwie haben sie ihn wieder in diese Trage reinbekommen. Also die waren nur so halb offen und haben sie dann in diese Luke ins neue Becken reingewuchtet.
Aber das da ploppt mir jetzt so richtig ein paar Fragen auf, wenn du es jetzt so erzählst. Das war total für uns spannend, wahrscheinlich auch für die Hörer und Hörerinnen zuzuhören, weil du meintest so Intuition, dass du sie nicht ausgemacht hast. Also das sind ja schon Ausnahmesituationen. Also kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, dass man sagt, ich mache jetzt Erste Hilfe oder halte ich mit der Kamera drauf. Das sind ja schon genau so Entscheidungen, ne, die man dann machen muss.
Ja, genau, aber das da ist natürlich die Jagd nach dem Bild dann erstmal.
Das ist so ein Jagdinstinkt
da wirklich, ja. Man hat ja in dem Gewirr gar nicht gesehen, was da jetzt genau passiert. Wir haben nur gesehen, der Hai fällt raus. Ne? 3 Meter Tigerhai, ja. Und oft ist es so, dass man in Schockmomenten so oft den Auslöser drückt und dann erstmal weg. Aber da habe ich es halt laufen lassen. Und dann guckt man, orientiert sich wieder, okay, den Jungs geht's gut. Ne, ich kann mich wieder langsam annähern, ist es auch für mich ungefährlich und habe es halt dann erst im Nachhinein so in der Zeitlupe gesehen, ne, wie da so der Kopf so vom Hai so ganz nah an den einen.
Aber das ist ja dann trotzdem, also jetzt mal abgesehen von dieser wirklich dramatischen Szene, dann dem Hai ging es dann hoffentlich gut und der konnte dann auch weiter schwimmen.
Gestern in sein 1-Million-Liter Becken und ist dann
um seine Bahn gesprungen. Das ist ja dann auch so eine Art Reporterglück in dem Moment, das man dann hat, so, wenn man da wirklich das genau im Bild hat, weil das will dann natürlich jeder sehen, oder?
Genau. Und das hat man dann auch wirklich die 30 Sekunden, 40 Sekunden haben wir dann komplett laufen lassen.
Ja.
Ne, und das sind natürlich dann schon spektakuläre Bilder.
Und wenn man solche einzigartigen Bilder hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man die heutzutage auch gut irgendwie an einen Sender bekommt, weil mittlerweile möchte das ja jeder dann irgendwie zumindest irgendwo online dann stehen haben. Macht ihr sowas auch sozusagen, dass ihr einfach Termine oder irgendwas begleitet und dann die Bilder nachträglich dann irgendwie verkauft?
Nee, gar nicht.
Okay,
gar nicht.
Weil ich weiß nur sozusagen aus dem MDR-Kosmos, dass wir auch so verschiedene Filmdienste haben, beziehungsweise Kameraleute, die uns immer wieder Sachen anbieten, einfach nur.
Ich sag mal, da ist das Risiko für eine größere Produktionsfirma wie wir. Du fährst dann erstmal raus und weißt nicht, ob das genommen wird und wie viel da bezahlt wird, wahrscheinlich. Ne? Also, wir fahren quasi nur raus, wenn auch der Auftrag da ist.
Ja, okay.
Ist es eigentlich schon mal vorgekommen, bevor es jetzt gleich ganz konkret wird, dass du ein Bild, ich sag mal, vergessen hast, eine Einstellung? Und weil beim Radio ist ja so, wenn ich manchmal ein Geräusch noch brauche, kann ich ja auch auf die Johannesstraße gehen und behaupten, ich habe es in Berlin aufgenommen. Das ist ja visuell immer so ein bisschen schwieriger. Ne? Also ist das schon mal vorgekommen?
Nee, eigentlich nicht. Weil,
also du hast wirklich immer so genau aufgelöst, dass alle Bilder da waren.
Weil wenn man auch Cutter ist, hat man auch automatisch so den Schnitt im Hintergrund, auch wenn man vielleicht jetzt den Film jetzt nicht selber schneidet. Mhm. Aber man denkt automatisch auch beim Drehen schon mit den Schnitten, ne, dass man schon, okay, die Szene müsste dann so, okay, dann machst du noch da und dann läuft er da rüber und dann fängst du ihn da wieder auf. Die Personen und drehst da noch und dort und dann gehst du mal auf die Hände. Also man im Hinterkopf hat man schon irgendwie so, wenn man auch schneidet, auch schon den Schnitt mit und weiß, was man für Bilder noch bräuchte. Man ist nicht der Cutter, der den Film schneidet, aber man bietet zumindest dann immer viel an.
Wie ist das dann, kommen wir mal vom Langformat zum Kurzformat. Du machst ja auch Beiträge zum Beispiel für den MDR, haben wir erst schon gesprochen, wo dann so klassisches Nachrichtenformat, da hat man dann 1,5 bis 3 Minuten, wo ein Thema dann abgehandelt werden muss. Man arbeitet dann mit einem Redakteur zusammen. Vielleicht beschreib mal diese Zusammenarbeit so im Tagesgeschäft, wenn man wirklich weiß, okay, früh morgens kriegt man quasi das Thema, fährt dann zusammen raus und wie läuft das dann ab für dich als Kameramann?
Genau, es gibt ja auch noch, wie du schon sagst, neben den langen Formaten, die man lange vorher weiß, die man auch planen kann, gibt es halt das Tagesgeschäft, wo man abends 18 Uhr weiß, was man am nächsten Tag macht, wo man hinfährt, mit wem man hinfährt, welcher Redakteur, und oft ist das Thema in einem Wort beschrieben.
Okay.
Und genau, und dann packt man frühst die Technik, der Assistent ist dabei, man holt aber den Redakteur und dann.
In einem Wort beschrieben, da weißt du ja gar nichts eigentlich.
Nee, oft ist es
ist es eher ein Vorteil, wenn es nur ein Wort ist, weil man dann ein bisschen mehr gestalten kann? Oder?
Nee, eigentlich wäre es schön, wenn es ein bisschen mehr ist. Also ich, immer je nach Sender kommt vielleicht noch mal ein Satz unten dran. Aber oft ist es, wird nur ein Wort übermittelt. Und da gibt es auch so eine kleine Anekdote, vielleicht kann man die erzählen. Stand drauf auf der Bestellung Soko Rex. Okay, Soko Rex. Okay.
Also,
und mein Assistent dachte, okay, es geht um Hunde, ne?
Wegen Kommissar Rex,
das genau, war ja ein Hund. Ja. Hatte sich irgendwie 3 Unterhosen angezogen und wir sind aber zum Landtag gefahren zur Soko Rechtsextremismus. Und haben dann quasi drin gedreht, ne? Okay. Und er musste irgendwie seine 3 Unterhosen ausziehen. Und genau. Aber so ist es, man fährt quasi dann hin, holt den Redakteur ab und dann bespricht man im Auto, was der Redakteur kennen möchte, was er erzählen möchte und was er sich für Bilder vorstellt. Und dann kann ich sagen, nee, mach ich nicht. Oder, ja, klingt gut, krieg mal hin. Ne? Oder bring meine eigenen Ideen mit ein. Und ich sag mal, bei jetzt so klassischen Nachrichtenjournalismus oder jetzt Tagesgeschäft ist es ja oft auch immer das Gleiche. Ne? Man hat einen Interviewtermin irgendwo, ist ein Büro. Und,
das berühmte Buchregal.
Genau, das Buchregal oder der Schreibtisch, und macht das Interview und macht dann noch die 3 Antextbilder.
Ne? Das musst du sagen, die 3 Antextbilder aber für Leute erklären. Also
Antextbilder sind diese Bilder, wo die Person quasi vorgestellt wird, die dann später das Interview.
Also ein Mann kommt aus einer Tür, läuft irgendwie an der Kamera noch vorbei.
Genau, oder nimmt ein Buch aus dem Buchregal, klappt es auf, liest drin und stellt es zurück. Ja. Und dann kommt das O-Ton-Bild vor dem Bücherregal.
Okay, aber das ist ja ein wirklich klassisches Tagesgeschäft, das ist ja alles so Schema F, oder? Also geht man dann da, ist das dann so ein...
Also oft ist es halt einfach so, weil es ist, wie du schon sagst, Terminjournalismus, es sind oft Kopfveranstaltungen, man kommt hin, irgendein Preis wird verliehen, Köpfe werden gefilmt, dann wird der Preis verliehen vorne, aber trotzdem guckt man da, dass man trotzdem auch da so die kleinen Geschichten oder vielleicht auch unter den Köpfen den besonderen Kopf filmt und vielleicht auch noch einen besonderen
Aber das kann ich mir vorstellen, weil Herr Kehrer hat es ja vorhin auch ganz gut beschrieben, als ihr euch da bei der Vietnamreise kennengelernt habt, dass du ja doch immer dann die besonderen Bilder einbaust. Ist es dann trotzdem so ein Ehrgeiz von dir zu sagen, nee, also ich will den, wie du es gerade sagst, den Standard mal durchbrechen? Weil
unbedingt. Na klar, das ist ja dann das Ziel, dass man auch jetzt aus einem Thema, was man schon 1000 Mal gemacht hat, irgendwie drauf nochmal guckt, dass man irgendwie das Bild irgendwie oder eine andere Perspektive guckt oder einfach so nochmal so ein Bild sucht oder mehrere Bilder, um das ein bisschen aufzupeppen. So jetzt so ein Standard.
Wie schwierig ist es, sich mit einem Redakteur oder einer Redakteurin dann quasi zu verständigen? Also kommt das da ab und zu vor, dass dann wirklich Reibereien gibt, oder ist das in der Regel problemlos?
Also in der Regel ist es einfach wirklich problemlos. Oft sind es jetzt im Tagesgeschäft auch Leute, die man kennt. Mhm. Ne? Man weiß, wie sie ticken und man selber ist ja auch irgendwie, ich bin ja auch ganz offener Mensch und da fällt es mir immer relativ leicht, auf Leute zuzugehen und auch mit den Redakteuren ein bisschen, wenn sie gestresst sind, ein bisschen abzuholen und sagen, okay, komm, kriegen wir alles hin, kein Stress. Ne? Mhm. Und aber oft ist es auch immer auf Augenhöhe zwischen Redakteur und Kameramann und auch zwischen Tonmann, Kameramann und Redakteur. Also, nee, also so Reibereien hatte ich jetzt noch nicht.
Okay. Um gedanklich die Zusammenarbeit noch weiter durchzuspielen, also wir waren jetzt ja quasi am Drehort, du hast die Bilder eingefangen. Du bist dann auch im Schnittraum, bist ja auch Cutter dann mit dabei mit der Redakteurin, bist also bis zum Schluss, bis zum fertigen Beitrag dann mit dabei? Oder gibt es Situationen, wo du sagst, hier hast du die Bilder, macht ein anderer Cutter und ich sehe es dann abends im Thüringen-Journal, wie der Beitrag, der fertige, mit meinen Bildern geworden ist?
Genau, oft ist es so, dass man quasi die Bilder abgibt und dann macht jemand anderes das fertig, ne? Ein anderer Cutter. Oder man macht es halt, wenn wir jetzt als Clipfilm was produzieren, dann schneide ich das. Aber jetzt so als klassische Dienstleistung quasi, ne, dass man als Kamerateam gebucht wird, dann nimmt die Redakteurin oder der Redakteur das Material mit und die machen dann das Beste draus.
Kommt ja da sonst noch jemand mit? Irgendwie der Mann für den Ton zum Beispiel?
Genau.
Oder die Frau für den Ton.
Der Tonmann oder die Tonfrau, die Tonfrau sind natürlich mit dabei und ist so ein klassisches Dreierteam. Und genau, dann fährt man zusammen durch Thüringen und ja.
Aber das ist dann bei euch sozusagen, wenn du jetzt gebucht wirst, meinetwegen vom MDR oder von sonst wem, für so ein Format, dann der Tonmann, Tonfrau kommt dann auch von Clipfilm und stellt ihr die auch zur Verfügung quasi, oder?
Das sind oft dann freie Kollegen auf dem freien Markt.
Das ist nochmal ein anderer Markt dann.
Ja, scheinbar. Genau.
Okay, gut. Wie ist das für dich? Was ist dir lieber? Lang- oder Kurzformat?
Schon das Langformat, weil da hast du halt 8 Stunden drehst, 10 Stunden drehst und du kommst halt den Menschen viel näher, als wie wenn du nur kurz in das Leben reinguckst oder kurz nur irgendwie Themen anreißt, weil das ist ja oft in den Kurzformaten so, du kannst es ja nie allumfassend erklären. Die Themen oder die Probleme kannst du halt in einem längeren Format viel, viel besser, auch kannst du ja auch filmisch ganz anders erzählen, in anderen Einstellungen. Ne? Musst nicht halt irgendwie du drehst dann ganz anders. Ne?
Also kann man auch sagen, in den längeren Formaten kannst du dich dann mehr als Künstler, ich nehme jetzt mal das große Wort, verwirklichen. Also als Bildgestalter wirklich noch mehr.
Ist schon so, ja. Dass du halt viel mehr Spielraum hast. Ne? Dass man ganz längere Einstellungen planen kann und man ist halt auch wirklich näher dran. Hm. An den Protagonisten.
Okay. Nochmal vielleicht eine letzte Frage zu dieser Nachrichtenproduktion im Tagesgeschäft. Wie viel Einfluss kann man da tatsächlich auf die Bilder nehmen? Also, oder wie oft kommt es vor, dass zum Beispiel, dass du was gedreht hast, was du dann vielleicht auch gerne verwenden wolltest, weil du halt einen guten Gedanken dahinter hattest, sozusagen, wie das in die Geschichte des Redakteurs reinpasst und der dann sagt, oder der meinetwegen der Sender sagt, nee, das wollen wir so nicht.
Na, meistens sind die Bilder so gut, dass die genommen werden.
Ganz bescheiden formuliert, also es kommt fast nie vor.
Nee, also die Redakteure freuen sich ja, wenn sie gute Bilder haben und nicht sind den täglichen Standard. Ne?
Hm. Die sind aber ja, das ist dann zum Beispiel, am Ende muss ja trotzdem ein CVD oder sowas das Videoprodukt dann, also das Video am Ende abnehmen. Und der sagt dann vielleicht, okay, da ist irgendwas drin, was er partout nicht drin haben möchte, wegen irgendwas, was ihr vielleicht auch nicht gesehen habt oder und nicht gewusst habt oder so. Manchmal hat man ja da, weiß ich nicht, jemanden im Hintergrund mit einem T-Shirt mit SS oder irgendwas drauf. Ist mir auf jeden Fall schon untergekommen, dass das in Journalbeiträgen gelaufen ist, wo ich überlegt habe, die online zu posten und dann festgestellt habe, das kann ich keinesfalls online posten, weil dann fliegt uns da die Kommentarspalte um die Ohren. Sowas wird ja abgenommen. Und da hebt oder senkt ja dann jemand den Daumen quasi. Das war ein.
Genau, dann sind es aber dann, glaube ich, eher dann die Inhalte, die in dem Bild nicht stimmen. Nicht das Bild an sich, sondern dann sind es wirklich, wie du schon sagst, dann halt die Inhalte des Bildes. Und das kann passieren, ist dann aber auch nicht schlimm.
Okay.
Letzte Frage dazu, ich habe noch so ein paar übrig, also einfach vielleicht auch eine banale Frage, aber ob es in bestimmte Stresssituationen gibt, also wir hatten auch, wie gesagt, mal eine Fotografin hier, kann man auch nachhören, Interview mit Carina Heißland-Wessel, nämlich immer dann, wenn viele Menschen eine Demonstration da ist oder so, man muss sich ja auch durchsetzen, durchdrängeln, also gibt es eine Situation, wo du schon im Vorfeld weißt, oh, da muss ich heute doch, das wird etwas stressiger, als jetzt irgendwo im Büro zu stehen und zu filmen?
Ja, gute Frage.
Da gibt es so Drehsituationen, die richtig unangenehm mal waren.
Naja, so Demos sind schon nicht so das Highlight, ne? Das machen wir schon jetzt nicht so gerne. War früher auch mal anders, ne? Das hat sich natürlich auch gewandelt alles. Aber das ist jetzt auch was man jetzt nicht unbedingt gerne hat. Jetzt AfD-Demos oder so, ne? Das ist jetzt, gibt natürlich auch andere Demos, die macht man gerne, ne? Aber es gibt halt auch welche, da möchte man lieber nicht hin. Aber jetzt so richtig, dass ich aufgeregt oder sind manchmal so Kleinigkeiten, ne? So, welches Licht nimmst du mit, kommst du mit der Situation klar, aber so richtig so, dass man Bubble hat vor irgendwelchen Situationen, hatte ich noch nicht.
Aber das spricht ja für dich, doch, du bist ja lange, jetzt doch.
Vor Vietnam, da habe ich schon überlegt, da hast du alles dabei, hast du Havarielösung, weil du musst ja auch noch schneiden dann abends im Hotelzimmer, nichts vergessen, weil das ist mein Mango manchmal, dass ich oft Sachen vergesse, mitzunehmen. Und da waren Situationen schon im Vorfeld. Ne, kriegst du alles ins Aufnahmegebäck, hab jeden Abend dann quasi zu Hause noch vor der Reise gesessen, 15,2 Kilo, Mist. Ne, das eine Kabel nimmst du noch raus. Aber dass da einfach, das war so eine Situation, wo ich schon ein bisschen Stress vorher hatte. Ne?
Okay, verstehe ich aber gut.
Ne? Nicht, dass du dann da sitzt irgendwie im Hotel und kannst dich schneiden, weil irgendein Kabel fehlt.
Ne? Ja.
Das war so. Aber sonst hat man jetzt im Alltag eigentlich weniger. Man will halt einfach nur, dass man gute Bilder sammelt am Ende.
Ja. Das. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen Musik, die du dir noch mal wünschen darfst.
Genau.
Markus, was hast du noch mitgebracht?
Da würde ich mir direkt Sublime und Badfish.
Shut up.
Sublime mit Badfish, ausgesucht von unserem Gast Markus Hering. Und der kann auch mal gleich direkt sagen, was gibt es für einen Bezug zu dieser Band? Wie haben Sie jetzt beide gerade das erste Mal gehört, Herr Kehrer und ich?
18, 19 war ich da, angefangen Schlagzeug zu spielen und habe in einer Reggae-Band gespielt. Und Sublime war damals so, dass das Ding habe ich hoch und runter gehört und so ähnlich war unsere Musik.
Bisschen Schlagzeug in einer Reggae-Band?
Reggae und Ska, genau.
Und da okay, na gut. Ska ist ja doch recht flott und da kann man als Drummer schon ein bisschen was zeigen, aber Reggae ist doch öde, oder?
Dann nö. Für den Drummer? Nee? Gibt es okay. Auch so kleine Dinge, die man da zeigen kann, aber schon.
Okay, wir wollen aber nicht über deine Bandkarriere sprechen, wir wollen über deine berufliche Karriere sprechen. Du bist Kameramann, du bist Cutter. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, wie so dein Arbeitsalltag ausschaut, wie so ein Dreh klassischerweise auch so etwa abläuft. Und jetzt wollen wir nochmal kurz ein bisschen über deine Fernsehproduktionsfirma sprechen, Clipfilm. Also nicht nur über Clipfilm, aber über das Fernsehgeschäft insgesamt so. Du arbeitest für Clipfilm, eine Produktionsfirma aus Suhl, 1990 gegründet, von jemandem, der das dann, ich habe den Namen vergessen, Bert Göhler.
Genau.
Genau, der hat das gegründet und hat 2022 die Firma an seine Mitarbeiter übergeben. Das fand ich skurril.
Genau, Bert hat das lange gemacht und es war in der Zeit für ihn, dass er gesagt hat, das ist die Branche wandelt sich oder ist stark im Wandel und es ist nicht mehr seine Fernsehwelt, ne? Und hat dann gesagt, er wird sich gern zurückziehen. Optionen waren Firma verkaufen, lohnt sich nicht, weil es ist einfach die Gewinnmarge ist einfach zu gering, ne? Dass damit irgendwie jemanden ins Boot holen kannst. Und daher war dann der Sinn, dass er das den Mitarbeitern übergibt. Quasi, okay. Es gibt die klassische GmbH trotzdem. Es gibt zwei Geschäftsführer oder ist nur noch einen, der letztes Jahr verstorben. Nee, dieses Jahr war das. Wir Mitarbeiter führen aber quasi das Unternehmen. Also wir sind
und du bist quasi auch so ein Mitteil.
Genau.
Wie heißt das? Mitteil-Eigentümer. So.
Genau. Mit Gesellschafter, es gibt ja immer so andere Begriffe, aber genau, also sie gehört quasi wirklich was davon, so Anteile oder Anteilseigner.
Das sind symbolische Anteile von 5 Euro, glaube ich, war das. Und wir sind quasi Verantwortungseigentümer. Also wir leiten quasi die Geschicke der Firma so, entscheiden über die kleinen und großen Probleme. Nicht über jedes Blatt Papier, das gekauft wird, aber halt große Dinge, die anstehen, ne? Die gibt ja immer auch in der Firma Probleme, personell oder mit den Sendern, die dann irgendwie, wo man gemeinsam mit den Geschäftsführer quasi entscheidet, wie wir da vorgehen.
Wie viele seid ihr, um das mal zu sagen?
Die Firma insgesamt hat, glaube ich, 15 Mitarbeiter und 8 sind quasi in Verantwortungseigentum. Ja.
Aber wie gut klappt das dann, sich da gemeinschaftlich zu organisieren und dann auch Entscheidungen zu treffen? Weil, also wir kennen das hier aus dem Kontext von Radio Frei. Radio Frei ist komplett basisdemokratisch organisiert im Prinzip. Also es gibt einen Redaktionstisch und da werden die Entscheidungen getroffen, dann quasi ja, in Demokratieform. Das ist ja nicht immer leicht.
Ja, aber in unserem Fall ist es so, dass die Meinung relativ immer auf der einen, also dass man immer schnell zu einer gemeinsamen Lösung kommt, weil die Firma ist ja das, um was es geht, nicht um den eigenen. Oft geht es ja um Fragen über die Firma und da sind uns eigentlich oft einig, wie Sachen geregelt werden. Ne? Und das nimmt natürlich auch ein bisschen die Last des Geschäftsführers, der ja quasi auch da reingekommen ist, ne? Und man braucht einen Geschäftsführer in der GmbH. Und einfach auch zur Unterstützung von den Geschäftsführern, dass man da, dass er nicht die Last alleine trägt, sondern dass es da so ein bisschen die Entscheidung abgenommen wird.
Wie oft trefft ihr euch da? Ist es immer so festgelegt, einmal im Monat oder ist es je nach Bedarf?
Das ist einmal im Monat. Und wir haben noch einen Standort in Stralsund. Also es ist Hälfte, Hälfte ungefähr. Und da wird einmal im Monat quasi eine Zoom-Konferenz gemacht. Und da wird.
Aber wie ist das? Du hast gesagt, Bert Göhler hat das abgegeben, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr seine Fernsehwelt. Was hat sich denn verändert? Was für eine Fernsehwelt leben wir denn jetzt und in welcher Fernsehwelt hast du angefangen, das zu lernen und bist da quasi voll in den Beruf eingestiegen? Was hat sich da getan?
Na, es hat sich schon mal viel getan, was die Finanzierung angeht. Das hat sich stark geändert, dass man immer mehr gucken muss, dass man auch eine Filmproduktionsfirma rentabel betreibt. Ne? Die Honorare sind nur wenig gestiegen, aber die Kosten steigen immer mehr. Und früher war es so gewesen, du hattest viel mehr Zeit, ne, einen Film zu realisieren. Früher bist du wenn mir das Kollegen erzählt haben, noch vor meiner Zeit auch noch, die sind früher aus dem Flugzeug gestiegen, haben in der Mongolei, wollten sie irgendwelche Nomaden begleiten und haben erstmal drei Tage mit den Nomaden in der Jurte gelegt und haben dann erstmal die Kamera rausgeholt. Ne? Und heutzutage ist es so, da ist ja die Kamera schon an, wenn du aus dem Flugzeug rauskommst. Ne? Ja. Und dann schnell drehen und dann gleich am besten mit den nächsten Flieger zurück, um einfach Geld und Zeit zu sparen. So, das ist so der Unterschied. Also einmal klar, dass das Finanzielle hat sich stark geändert.
Aber war damals so viel mehr Geld im Fernsehmarkt oder?
Gefühlt schon irgendwie. Also das ist natürlich auch so, man hat ja die Zahlen früher nicht gesehen, aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass es den Firmen früher besser ging, einfach weil mehr Aufträge da waren. Ne? Die Honorare waren ein bisschen höher und irgendwie hat sich irgendwie besser angefühlt.
Also man kann sagen, es gab mal so ein goldenes Fernsehzeitalter, das ist vorbei.
Das ist vorbei, ja.
Seit wann ist das vorbei?
Ich würde schon sagen, so vor Corona oder weit vor Corona, kurz vor Corona, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war ein schleichender Prozess, weniger Geld da, die Sender sparen, die Gebühren werden nicht erhöht, der Topf ist immer kleiner geworden gefühlt, wo Geld herkommt für Fernsehen. Ja. Und es betrifft nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender, sondern auch die privaten. Ne? Da hat man immer mal auch mit Autoren aus Köln zu tun, die sagen, also vor Corona konnte ich mir aussuchen, was ich mache. Ne? Und jetzt muss ich halt auch gucken, wie komme ich irgendwie zu meinen Filmen. Ne?
Aber also ganz häufig ist ja so, dass dann die Antwort auf die Frage, warum das so ist, ja, wegen dem Internet sozusagen ist. Also zumindest bei den Verlagen ist es so, bei den Radiosendern eigentlich auch, die kommerziell unterwegs sind, die natürlich mit Podcasts und Streamingdiensten Konkurrenten da haben. Jetzt ist es ja so, also die Fernsehsender haben ja jeder irgendwie jetzt eine Mediathek und so. Also die haben ja die eigenen Ausspielwege auch im Internet. Ist da nicht irgendwie das Geschäftsfeld längst auch erschlossen, auch von den Fernsehsendern? Oder wer macht da die große Konkurrenz? Ist das sowas wie YouTube, wo Leute mit einer Handycam halt Beiträge machen, die millionenfach geklickt werden, weil einfach der Mensch, der da vor der Kamera steht, so interessant ist für manche? Oder wo drückt der Schuh eigentlich?
Also hat sich stark gewandelt, ne? Dass natürlich da, dass das Internet voll ist mit Sachen, die man gucken kann, ne? Dann gibt es die Streaming-Anbieter. Und es ist einfach ein riesengroßer Blase mit Inhalten, die man sich angucken kann, ne? Und dazwischen gibt es halt die öffentlich-rechtlichen und die privaten, ne? Und am Ende zählt ja die Einschaltquote, ne? Für jede Sendung. Mhm. Auch bei den privaten wie den öffentlich-rechtlichen. Und alle konkurrieren darum, ne? Und das wird sich zeigen, wo es hingeht, ob es das Fernsehen noch braucht irgendwann oder.
Aber ist das für euch als Fernsehproduktionsfirma oder Filmproduktionsfirma nicht auch ein riesen Zugewinn, wenn es jetzt solche großen Player gibt, so Streaming-Dienste, die halt auch millionenschwere Aufträge irgendwie vergeben?
Dazu sind wir zu klein, glaube ich.
Okay, da kommt man nicht ran.
Da muss man schon größere Nummern haben. Also dazu sind wir zu klein, so für Streaming. Man kann Produktionen, die man selber produziert, anbieten genau, das könnte man machen, aber jetzt richtige Auftragsproduktion für die großen Streaming, dazu sind wir einfach zu klein.
Wie kann man sich das vorstellen mit Planungssicherheit? Also, ne, ihr seid ja trotzdem eine Firma, euch gibt es ja nicht umsonst schon 35 Jahre. Also ist es jetzt so, dass man sagen kann, also bis Jahresende ist jetzt alles entspannt, aber ab Januar müssen wir gucken. Also wie sehr fahrt ihr da auf Sicht oder wie langfristig ist das möglicherweise?
Also langfristig ist es gar nicht. Also das ist, was nächstes Jahr ist, das wissen wir nicht. Ne, da können die Sender sagen, okay, wir kürzen noch mehr, wir kürzen die Sendung oder das und jenes. Der Assistent wird eingespart, es gibt nur noch den Kameramann und den Autor und der Kameramann auch den Ton. Also was da, wo es hingeht, das weiß keiner so richtig. Und Planungssicherheit für eine Produktionsfirma gibt es
wenig. Da seid ihr dann auch, wenn es so um große Medienpolitik geht, zum Beispiel jetzt Reformstaatsvertrag, also dass der Öffentlich-Rechtliche noch mehr aufs Geld gucken muss und dass da Gebühren eben nicht erhöht werden sollen. Das ist ja alles eine große politische Debatte. Da hängt ihr dann quasi im Endeffekt auch mit drin, oder?
Natürlich, ne? Also würde ich mir auch mal wünschen, ne, dass man auch dann auch in den Diskussionen damit sieht, wer eigentlich mit dranhängt. Das sind ja nicht nur die großen Sender, die dann dastehen für viele, ne, die ARD, sondern auch ganz viele Leute, die da arbeiten und die mit ihr Geld verdienen, ne, und auch weiterhin Geld verdienen, was sie gerne machen. Ne. Mhm. Oft wird es ja immer nur gesehen, die großen Sender, da stehen da die drei Buchstaben. Ne, ja. Aber oft stehen ja dahinter auch einfach ganz, ganz viele Leute, die das irgendwie gerne machen.
Das ist eigentlich total spannend, wenn du das ja jetzt gerade so sagst. Mir ging das gerade so durch den Kopf. Wenn man einfach mal den Vergleich zieht zur Automobilindustrie, da sind es immer die Leute am Fließband, die gezeigt werden, die dann zu leiden hätten, wenn da jetzt ein Standwerk irgendwie was dicht gemacht wird oder irgendwie die Politik jetzt nicht gleich die richtigen Weichen stellt. Und bei Medienpolitik ist es immer sehr viel unversöhnlicher und da geht es dann wirklich immer ums große Ganze und nicht um den Einzelnen, der eigentlich da auch arbeitet.
Genau. Da wird man nicht so gesehen.
Ich als Filmmensch möchte natürlich auch trotzdem mal wissen, wie so das Verhältnis ist. Also offenkundig viel Fernsehbeiträge, aber wir haben auch gehört, Kinofilme, Kinodokumentation. Wie oft kommt es denn vor, dass ihr da angefragt werdet und du sowas machst?
Das ist schon selten. Also das ist ja auch eine Finanzierungsfrage, ne, dass so, der Egon Grenzfilm läuft einfach über alles über Filmförderung und über noch eine andere Produktionsfirma aus Berlin. Und das ist schon selten, weil so Förderprozesse sind sehr, sehr langwierig. Ne? Man reicht das irgendwo ein, erstmal das Buch. Ne? Dann wird gesagt, ja, das Buch ist gut, wir bezahlen das Buch, also quasi das Drehbuch. Und dann wird geschaut, okay, lohnt sich das zu filmen? Ne? Und dann es läuft ja nur über Filmförderung, die großen Projekte oder fürs Kino. Und das ist schon selten, aber trotzdem irgendwie aufregend. Ne?
Ich kann mir ja vorstellen, wenn man so sehr mit Bildern zu tun hat, wie schaust du denn, wenn du selber mal den Fernseher anmachst und du siehst andere Beiträge oder bist im Kino auch und schaust einen Kinodokumentarfilm, ist es dann auch so, dass man immer denkt, ach Gott, ey, ist das wieder, das sind ja abgestandene Bilder, das hätte ich anders gemacht oder kannst du da komplett abschalten?
Nee, kann ich nicht. Also jedes Bild, da versuche ich zu analysieren, ne? So, wie haben sie das gemacht, irgendwie, ist das ein schönes Bild, ist das ein schlechtes Bild? Und dann kommt erst der Inhalt. Also ich gucke da schon ganz klar, ne, nach den Bildern. So, das ist schon manchmal, muss ich mir Filme zweimal angucken.
Aber schaust du dir dann zum Beispiel auch ganz gezielt den Film an, der jedes Jahr mit der besten Kamera, mit dem Oscar zum Beispiel ausgezeichnet wird, weil der irgendwie was ganz Besonderes hat, keine Ahnung. Schaust du dir sowas dann gezielt an, um da noch was zu entdecken, was du vielleicht für deine Arbeit so adaptieren kannst oder so?
Oft ist es Zufall, dass ich dann einen Film gucke und dann google ich mal nach dem Kameramann und dann erfahre ich irgendwie, okay, er hat dafür einen Preis bekommen, ne, für den Film. Aber so im Kleinen sucht man dann natürlich oder sieht man da auch in so Filmen, ne, was man für seine tägliche Arbeit da mitnehmen kann. Ne? So, das ist schon oft dabei. Das ist natürlich Film und das, was wir machen, schon unterschiedlich. Aber natürlich sucht man da oder findet da auch Inspiration, was man dann quasi dann im kleiner skaliert und dann für sich selber nutzt.
Wenn jetzt jemand zuhört und wir haben ja eben gerade gehört, ja, es ist alles im Wandel und es möchte aber jemand Kamerafrau oder Kameramann werden, würdest du es heute noch jemandem raten?
Nee, weil es so unsicher ist und die Zukunftsperspektiven sind, glaube ich, halt einfach nicht gut.
Heutzutage muss man, glaube ich, auch viel mehr ein Multitalent sein und dann eben auch vor der Kamera stehen können oder schneiden können und also nicht nur auf eins spezialisiert sein.
Und nochmal ganz das zu beschreiben, früher gab es Auszubildende ohne Ende, ne? Und jetzt, ich bin mit der Jüngste fast mit in Thüringen in der Branche als Kameramann. Und die Jungen, die jetzt vielleicht noch ausgebildet werden vom MDR oder so, die machen sich selbstständig, werden Imagefilmer, kaufen sich eine kleine Kamera und verdienen da wahrscheinlich mehr Geld, als wie wenn sie beim Fernsehen bleiben. Ne? Und so wird das dann auch immer, also ich glaube nicht, dass jetzt in Thüringen jetzt zum Beispiel viel mehr frisches Blut, neue Ideen, auch an Kameraleuten. Ne? Das sind alles ältere Leute jetzt an der Kamera. Ne?
Aber das heißt, also das Berufsbild Kameramann stirbt aus? Also das klingt gerade so.
Zumindest also nicht so klassisch gewesen ist wie bei dir.
Also ja. die klassischen Kameraleute denke ich schon. Also ich wüsste jetzt nicht, dass die Produktionsfirmen in Thüringen oder sonst dass die jetzt junge Kameraleute ausbilden. Ne? Das wird jetzt so weitergehen, immer weiter so. Wir werden immer weiter Filme machen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt junge Leute da zum Fernsehen wollen. Vielleicht ist es bei Redaktionen anders, aber so. Mhm. Also ich hätte Kameraleute bin ich der Jüngste mit
also 47. In Redaktionen ist es schon ein bisschen anders auf jeden Fall. Aber auch da stelle ich fest, wie gesagt, man muss Multitalent sein im Endeffekt. Man muss viele Sachen mindestens passabel können sozusagen, um da in Frage zu kommen. Aber ja gut, das ist ja dann doch.
Aber vielleicht ist es in Berlin noch anders, also wie im kleinen Thüringen. Ist jetzt nicht der Medienstandort, ne?
Ja.
Vielleicht ist es in Berlin auch noch anders, dass da viel mehr junge Kollegen gibt als wie in Thüringen. Aber in Thüringen ist es halt so mein Blick, ne? Dass man da eher so, dass nichts Neues mehr kommt an jungen, frischen Leuten, zumindest fürs klassische Fernsehen.
Aber genau darum geht es ja bei Unter 3, dass wir wirklich mal auf die Thüringer Medienblase schauen und da mal ein bisschen ins Detail auch gucken. Und auch wenn das jetzt ja irgendwie ernüchternd ist, festzustellen, dass es immer weniger Kameraleute gibt, waren das total spannende Einblicke. Markus, wir danken dir.
Vielen Dank.